ARD. Eine Gefängniszelle in Berlin-Tegel. Zwei Männer im stummen Dialog. Ein verurteilter Mörder seit 18 Jahren in Haft. Und einer, der erst seit kurzem in der Zelle ist. Was die beiden sich zu sagen haben, schreiben sie auf. Vielleicht wird die Zelle ja abgehört. Als der Mörder den letzten Zettel sieht, der ihm zugeschoben wird, zögert er, aber nur kurz. Dann liest er leise für sich. Es bleibt dabei. Töte die Alte. 150.000 Euro.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meiner Kollegin im Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madl.
Genau, dem Mann, der viele Fälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat. Was tun wir hier? Wir schauen gemeinsam auf wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Können Sie alle nochmal nachhören in aller Ruhe in der ARD-Audiothek.
Heute geht es um eine Geschichte, die unglaublich klingt, weil sie so viele und vor allem merkwürdige Wendungen hat. Dabei ist der Grundkonflikt recht simpel und im Bereich von Mord und Totschlag auch nicht so ungewöhnlich. Ein Ehemann will seine Frau loswerden und sucht deshalb einen Killer, der sie umbringen soll.
Tja, das passiert ja leider öfter, manchmal aber auch umgekehrt. Da sucht eine Frau einen Killer, um ihren Mann umzubringen. Das haben wir zum Beispiel in der Podcast-Folge 13 Stiche aus dem Hinterhalt erzählt. Das Ungewöhnliche an unserem Fall heute ist, dass der Mann insgesamt 4-mal versucht hat, jemanden zu finden, der seine Frau töten soll.
Wie er das angestellt hat, warum er immer wieder einen neuen Killer brauchte und ob er sein Ziel am Ende dann doch erreicht hat, darüber wollen wir heute reden. Und das unter anderem mit einer tollen Reporterkollegin aus Berlin, die auch Podcasterin ist, die sich jetzt einfach mal selbst vorstellt.
Ich bin Ute Eisenhardt, ich bin Gerichtsreporterin seit über 20 Jahren und ich habe den Fall, über den wir hier sprechen, den habe ich sehr ausführlich begleitet.
Ja, und Ute hat für einen ihrer Berichte über diesen Fall eine wunderbare Überschrift gefunden, die heißt Immer Ärger mit den Auftragskillern. Mehr muss man gar nicht sagen. Los geht's.
Beginnen wir mit den beiden wichtigsten Akteuren in dieser Geschichte. Wir nennen sie hier bei uns Fred und Monika Müller. In Wirklichkeit heißen sie anders. Auch die Namen der anderen Beteiligten an diesem Fall haben wir geändert.
Fred wird 1950 in Schwerin geboren. Er lernt Schlosser und ist öfter auf Montage. Und als er eines Tages im brandenburgischen Rüdersdorf zu tun hat, da lernt er Monika kennen. Die ist offenbar sofort schwer begeistert von ihm. Das hat sie auch Ute Eisenhardt erzählt, die Monika bei einem späteren Prozess auf dem Flur im Landgericht gesprochen hat.
Sie haben geheiratet, die beiden. Also er hat Monika kennengelernt, da war Monika gerade 18. Monika ist also wirklich vom Elternhaus, zack, die wollte aus ihrem Elternhaus weg und hat sich sofort, sie sagte auch zu mir auf dem Flur, ich habe mir diesen Mann gekrallt.
Ja, und eines klingt hier schon an. Monika war offenbar die treibende Kraft, die Entscheiderin in dieser Beziehung. Ihr Mann eher der Passive. Die beiden bekommen 2 Kinder und ziehen nach Berlin in den Ostteil, damals noch Hauptstadt der DDR. Monika fand einen Job als Sekretärin und übernahm auch Buchhalteraufgaben. Also der Umgang mit Zahlen, das Geschäftliche, das lag ihr.
Und Fred, der arbeitete bei der kommunalen Wohnungsverwaltung, kurz KWV damals genannt. Er war Chef einer Handwerkerbrigade in dem Betrieb. In der DDR ein absolut lukrativer Job. Man saß gewissermaßen an der Quelle im Mangelland DDR. Und so war es dann auch bei den Müllers absolut möglich, ein Haus, ein Auto und ein Telefon zu haben.
Zumindest aus Sicht von Monika lief also alles bestens. Doch dann bekommt Fred 1988, ein Jahr vor dem Mauerfall, die Erlaubnis, eine Tante in West-Berlin zu besuchen. Die DDR-Behörden erteilten solche Reiseerlaubnisse damals vor allem Menschen, die in der DDR Familie und vor allem Kinder hatten. Denn man ging davon aus, dann kommen die von der Westreise auch wieder zurück.
Tja, genau das wird auch Monika gedacht haben. Doch es kommt anders. Fred bleibt nämlich drüben, also in West-Berlin, einfach so. Zu Monika und den beiden Kindern hatte er dazu kein Wort vorher gesagt.
Gerichtsreporterin Ute Eisenhardt vermutet, Fred wollte damals gar nicht so sehr in den Westen. Er wollte vor allem weg von seiner Frau, von Monika.
Ja, ich denke, das war der erste Fluchtversuch. Das war das erste Mal, dass er sich wahrscheinlich überlegt hat, dass er auch ohne die Frau ganz gut leben könnte.
Aber Fred hat dabei offenbar die Liebe seiner Frau unterschätzt und vor allem auch ihre Energie. Sie versucht jetzt alles, um ihrem Mann in den Westen folgen zu können und das gemeinsam mit den Kindern. Sie stellt einen Ausreiseantrag mit der Begründung Zusammenführung der Familie.
Das hatte für DDR-Bürger aber auch Ende der 80er Jahre noch harte Konsequenzen. Monika musste das Haus an den Staat verkaufen und wurde immer wieder von der Stasi vernommen, also von dem Sicherheitsdienst. Zum Beispiel, ob sie von den Fluchtabsichten ihres Mannes gewusst hätte. Außerdem musste sie das Familienauto verkaufen.
Mittlerweile ist es Sommer 1989. Ungarn öffnet seine Grenze zu Österreich und viele DDR-Bürger nutzten die Möglichkeit, über Ungarn in den Westen zu flüchten. Monika versucht es auf einem anderen Weg.
Also sie ist in die Tschechoslowakei gegangen, ist dort in die westdeutsche Botschaft geflüchtet und sie hat dann mit den tausenden anderen Flüchtlingen ausgeharrt, bis Hans-Dietrich Genscher die erlösenden Worte verkündet hat.
Das heißt also, Monika gehörte mit ihren beiden Kindern zu den Menschen, die tagelang in dieser völlig überfüllten Prager Botschaft auf eine Ausreise gehofft hatten. Und tatsächlich gelingt es ihr ja dann, sich mit den Kindern nach West-Berlin durchzuschlagen, zu Fred.
Und Sie ahnen das jetzt vielleicht schon, der war jedoch wenig erfreut, als Monika plötzlich vor der Tür stand. Er hatte sich, sagen wir mal so, inzwischen anders orientiert.
Er warte ihr, dass er sich verliebt hat, dass er seine Traumfrau da gefunden hat in West-Berlin. Das muss ja ein unheimlicher Schlag gewesen sein, wenn man sich überlegt, was die Frau so alles durchgemacht hat, um bis zu diesem Punkt zu kommen, zu sagen, wir sind jetzt hier, endlich sind wir wieder zusammen. Und dann hat er nichts Besseres zu tun, als sich schon eine andere zu suchen. Also hui.
Ja, ein Schock war das für Monika. Sie ist mit den zwei Kindern in West-Berlin gestrandet und ihre Ehe liegt in Trümmern. Jedenfalls scheint es so. Doch Monika kann warten. Sie weiß, ihr Mann hält Konflikte nicht besonders gut aus. Und tatsächlich, nur wenige Wochen später gibt es Streit zwischen Fred und seiner vermeintlichen Traumfrau aus dem Westen. Und zwar so heftig, dass die Beziehung zerbricht.
Und wo landet er jetzt wieder? Richtig, bei Monika und den beiden Kindern, die in West-Berlin geblieben waren und dort eine eigene Wohnung gefunden hatten. Das heißt, der Fluchtversuch in den Westen, der war ihm gelungen. Der Fluchtversuch aus der Ehe war gescheitert. Seine Frau hatte ihn wieder eingefangen.
Ja, vielleicht wollte er sich auch einfangen lassen. Immerhin brauchte er nach der Trennung von der neuen Liebe einfach wieder eine Wohnung. Auf jeden Fall geht er zu seiner entscheidungsstarken Frau zurück, akzeptiert also ihre Sicht auf die Dinge. Möglicherweise auch, weil er etwas Ähnliches schon in der Kindheit erlebt hatte.
Er hatte eine recht dominante Mutter gehabt, so kam das jedenfalls durch das psychiatrische Gutachten heraus und litt darunter, dass er mit seinem Bruder da verglichen worden ist. Der Bruder hatte studiert und dann gab es noch eine Schwester. Die war halt eben das Mädchen und er kam nicht so richtig an bei seinen Eltern, hatte man so den Eindruck.
Monika und Fred Müller versuchen jetzt einen Neuanfang. In der DDR hatten beide gut verdient, aus dem Ostgeld ist mittlerweile Westgeld geworden. Sie kaufen sich wieder ein Haus, diesmal im Westteil der Stadt. Gleichzeitig erwerben sie im Osten ein weiteres Grundstück, zu dem auch ein kleines Hotel gehört. Das allerdings lief dann doch nicht so gut, wie die Müllers das zunächst gehofft hatten.
Aber auch hier findet Monika dann eine Lösung. Die beiden machen aus dem Hotel einfach ein Heim für bedürftige Männer, also für Obdachlose, Haftentlassene und Drogenabhängige.
Das Sozialamt hat damals die Kosten übernommen für die Unterbringung der Heimbewohner. Und dadurch kam ja die Kundschaft immer automatisch. Die waren also immer gut belegt. Man muss also kein Marketing machen wie beim Hotel und dafür werben. Dafür muss man natürlich dann auch tough sein und mit Leuten, die nicht so höflich auftreten, dann auch umgehen können.
Offenbar kommen die beiden Müllers mit den Bewohnern ihres Heimes aber ganz gut zurecht. Sicherheitshalber hatten sie und die Mitarbeiter allerdings immer Pfefferspray dabei, um sich im Falle des Falles denn doch wehren zu können.
Dieses Männerwohnheim mit Fred als Heimleiter und vor allem seine Bewohner werden noch eine wichtige Rolle spielen in unserer Geschichte heute.
Wie auch immer, das Geschäft mit dem Wohnheim lief auf jeden Fall gut. Gestrandete gab es schon damals mehr als genug in Berlin. Das war ein sicheres Einkommen für die beiden. Das Sozialamt wird über jede Unterbringungsmöglichkeit froh gewesen sein.
Also eigentlich eine ganz komfortable Situation, jedenfalls für Monika, die jetzt offenbar ganz zufrieden ist mit dem gemeinsamen Leben. Sie ahnt nicht, dass ihr Mann das anders empfindet und dass sie bald in großer Gefahr sein wird, in Lebensgefahr.
Denn Fred will wieder weg von Monika, weg also aus dieser Ehe und diesmal wirklich. Er fühlt sich von seiner Frau ungerecht behandelt und er muss, so sieht er es jedenfalls, ständige Kränkungen hinnehmen.
Es gab dann auch noch so eine Diskussion darüber, ja, er wäre in den Keller verbannt worden und musste eben im Keller leben, weil sie nicht mehr mit ihm zusammen das Schlafzimmer teilen wollte, weil er schnarchen würde. Und sie wehrte sich dann gegen diese Anschuldigung und sagte, Paar Keller, das war ein Luxus-Souterrain. Ja, das war eben ausgebaut mit einer Bar und mit Fernseher und er liebte die Volksmusik und sie halt nicht, genau, und da konnte er eben machen, was er wollte. Und hat dann abends sein Bier getrunken, ja, hatte seine Ruhe und ja, so. Aber das Gefühl war wohl eben gewesen, ich werde hier runtergeschickt in den Keller.
Eigentlich sollte es kein Problem sein für einen Mann Ende 40, sich von seiner Frau zu trennen, wenn das Leben mit ihr gefühlt unerträglich wird. Die Kinder sind inzwischen erwachsen und aus dem Haus und Fred fühlt sich aber offenbar auch ökonomisch abhängig von Monika.
Das hat mit dem Heim zu tun. Fred ist zwar offiziell der Heimleiter, aber die Konzession für das Männerwohnheim hat Monika. Ihm ist klar, nach einer Scheidung würde er seinen Job als Leiter ganz sicher verlieren. Außerdem müsste er sein Vermögen mit Monika ja teilen und ihr dann womöglich auch noch Unterhalt zahlen.
Scheidung wäre für ihn ein so ein Versagen, also wie so, ich bin ein Versager, ein Eingeständnis des Scheiterns, so das kam für ihn gar nicht in Frage. Und auch überhaupt man hätte ja schon mal erstmal nur über die Probleme reden müssen und auch das konnte er nicht. Er konnte nicht, er war nicht bereit, über Probleme zu reden, auch mal Missstände anzusprechen und ja, ein Konflikt. Da geht man ja erstmal in so einen Konflikt, wenn man über sowas redet. Man versucht den zwar zu lösen, aber am Anfang gehen ja vielleicht dann auch erstmal die Emotionen hoch und das hat er nicht gelernt.
Also schweigt er lieber und leidet still vor sich hin. Doch dann Ende der 90er Jahre fasst Fred einen Entschluss. Er will sich nun endgültig von Monika befreien. Und jetzt fängt er doch an zu reden. Er zieht jemanden ins Vertrauen, der ihm dabei helfen soll.
Dieser jemand, dieser neue Vertraute von Fred, ist der Hausmeister aus dem Männerwohnheim. Wir geben Ihnen hier den schönen Namen Uwe.
Finde ich in Ordnung. Ich mag den Namen sehr.
Okay. Also, Uwe saß wegen Körperverletzung in Haft und landete 1997 in dem Heim. Fred findet ihn offenbar so sympathisch, dass er ihn ein paar Monate später als Hausmeister anstellt.
Und zwischen den Männern entwickelt sich sogar eine Art Freundschaft. Sie sitzen oft zusammen, rauchen, trinken ein Bier und Fred schüttet Uwe sein Herz aus. Wie sehr ihm Monika auf die Nerven geht und dass er es kaum noch aushält mit ihr. Und dann macht er Uwe ein Angebot.
Ja, Fred hatte gedacht, wenn Uwe schon mal vorbestraft ist wegen Körperverletzung und wenn man in Haft sitzt wegen Körperverletzung, dann hat man da also keine... Dann geht es nicht um ein paar Ohrfeigen, sondern da geht es schon um richtig, richtig böse körperliche Folgen für das Opfer. Ja, und Fred hielt also Uwe für den geeigneten Mann, um eben auch mehr als eine Körperverletzung begehen zu können und hat ihm angetragen, er möge doch seine Frau umbringen.
Also nochmal im Klartext. Der Heimleiter Fred will seinen vorbestraften Hausmeister als Auftragskiller anwerben.
Genau, und dafür bietet Fred ihm 30.000 Euro an. So viel Geld hat Uwe wahrscheinlich noch nie in der Hand gehabt oder auch nicht auf dem Konto.
Danach erklärt Fred seinem neuen Vertrauten, wie er am besten vorgehen könnte. Er soll Monika, die er ja auch gut kennt, auf jeden Fall zu Hause töten. Monika und Fred wohnten allein in einem Einfamilienhaus, deshalb konnte es dort keine Zeugen geben.
Fred nimmt Uwe sogar mit in das Haus und zeigt ihm dort alles. Es soll am Ende wie ein Raubmord aussehen. Uwe soll sich mit dem Schlüssel von Fred heimlich ins Haus schleichen. Dann soll er Monika erstechen, alles durchwühlen und ein paar Sachen mitgehen lassen. Aus Freds Sicht ein perfekter Plan. Er muss nur noch warten, bis sein Auftragskiller bereit ist.
Doch Hausmeister Uwe zögert. 2 Jahre lang schiebt er den Mordauftrag vor sich her. Im Frühjahr 2002 reißt Fred dann der Geduldsfaden. Er sucht sich einen neuen Kandidaten für diese delikate Aufgabe.
Und auch diesmal fällt die Wahl auf einen Bewohner des Männerwohnheims. Es ist ein junger Libanese. Wir nennen ihn hier Hassan.
In West-Berlin gab es ja viele libanesische Leute und einige sind da auch aufgefallen mit schon ziemlich üblen Straftaten. Und Fred dachte sich, okay, also ist ein Libanese, also kann ich den ja mal fragen, ob der meine Frau umbringen würde. Und tatsächlich ist also der Hassan auch darauf eingegangen und hat sich gedacht, okay, wenn der da also total wild drauf ist, seine Frau umzubringen, ich kann ja mal zusagen, und hat dann einen Vorschuss bekommen von 2000 Euro.
Das also ist jetzt der zweite Mordauftrag, den Fred Müller erteilt. Neben den 2000 Euro Vorschuss soll der neue Auftragskiller nach dem Tod von Monika weitere 8000 Euro bekommen, also insgesamt 10.000 Euro.
Ja, da hat Fred das Honorar also schon mal deutlich herabgesetzt. Seinem Hausmeister hatte er ja noch 30.000 Euro geboten.
Genau, doch auch Hassan denkt nicht daran, den Auftrag tatsächlich auszuführen. Er findet Fred gegenüber immer neue Ausreden und schon gar nicht denkt er daran, den Vorschuss wieder zurückzuzahlen. Dass Fred als Mordauftraggeber ihn, den angeworbenen Killer, verklagen würde, hält er für ausgeschlossen.
Ja, es kommt noch kurioser. Eines Tages hat Hassan einen befreundeten Landsmann zu Besuch. Wir nennen ihn hier Mohammed. Und dem erzählt Hassan die Story von dem verrückten Heimleiter, der unbedingt seine Frau um die Ecke bringen lassen will und ihm dafür sogar schon 2000 Euro bar auf die Hand gegeben hat.
Das gefällt Mohammed und er denkt sich offenbar, wenn das einmal geklappt hat, dann klappt es ganz sicher auch ein zweites Mal. Er beauftragt Hassan, ihn quasi als Ersatzmann ins Spiel zu bringen und Fred vorzuschlagen, dass er der neue Auftragskiller sein könnte.
Tatsächlich treffen sich Fred und Mohammed, und zwar an einer Tankstelle. Dort überreicht Fred dem ihm völlig fremden Mann seinen Haustürschlüssel und instruiert ihn, wie schon gehabt. Also, er soll sich abends in das Haus der Müllers schleichen, Monika von hinten erstechen und dann alles verwüsten und vor allen Dingen auch etwas mitnehmen, damit es nach einem klassischen Raubmord aussieht.
Das also wäre jetzt der Mordauftrag Nummer 3. Diesmal aber will Fred keinen Vorschuss zahlen. Er lernt offenbar dazu, das Honorar soll es erst nach erfolgreicher Erledigung des Auftrages geben.
Eine herbe Enttäuschung für Mohammed, denn genau wie sein Freund Hassan hatte er keinen Moment daran gedacht, Monika Müller tatsächlich zu töten. Es ging ihm vor allem um eins, nämlich darum, den Vorschuss zu kassieren.
Also entschließt sich Mohammed, dem Auftraggeber Fred eine Falle zu stellen, um doch noch Geld von ihm erpressen zu können. Er bringt Fred dazu, ihn noch einmal zu treffen, und zwar wieder an der Tankstelle. Er hatte Freds Plan noch nicht so richtig verstanden, behauptet er, er brauche dann noch ein paar Details.
Und zu diesem Treffen nimmt Mohammed dann ein kleines Aufnahmegerät mit. Der junge Mann studierte in Berlin Kommunikationswissenschaften, hatte schon häufiger Interviews und Töne mit diesem Gerät aufgezeichnet. Und nun will er es also heimlich tun.
Er fragt Fred noch einmal nach dem genauen Ablauf des Mordplanes. Wann soll er was tun? Und das Gerät zeichnet alles auf. Nun erpresst Mohammed seinen Auftraggeber. Er will 3000 Euro haben, sonst würde er zur Polizei gehen. Fred ist überrascht, doch dann schlägt er zurück. Ja, damit hatte Mohammed nicht gerechnet. Statt sich erpressen zu lassen, geht Fred jetzt selbst zur Polizei und zeigt Mohammed an. Das ist wirklich ungewöhnlich.
Ja, kann man so sagen. Fred erzählt den Beamten, dass Hassan und Mohammed von sich aus auf ihn zukamen und sagten, sie würden seine Frau töten und sie wollen Geld von ihm. Offenbar hielten sie ihn als Heimleiter und Heimbetreiber für einen reichen Mann.
Die Polizei vernimmt daraufhin Mohammed. Hassan ist inzwischen untergetaucht, dem war das mittlerweile alles zu heiß geworden. Und nun erzählt Mohammed den Ermittlern die wahre Geschichte und er legt zum Beweis auch den Mitschnitt vom Treffen mit Fred an der Tankstelle vor.
Tja, da gibt's nur ein Problem. Von dem Gespräch der beiden ist nichts zu verstehen, aber auch wirklich gar nichts. Was immer Mohammed da aufgenommen hat, außer einem lauten Rauschen, ist auf dem Band nichts zu hören. Das bedeutet, es gibt keinen Beweis, dass Fred wirklich einen Mordauftrag erteilt hat. Und ebenso wenig gibt es einen Beweis für Freds Behauptung, Mohammed wollte ihn erpressen. Die Polizei hat also nichts in der Hand und stellt deshalb die Ermittlungen ein.
Für Fred ist das natürlich trotzdem dumm gelaufen, denn er hatte ja Hassan wirklich 2000 Euro Vorschuss gezahlt für eine Leistung, die der dann nicht erbracht hatte. Das Geld ist also weg. Da könnte man jetzt natürlich fragen, ist das jetzt strafrechtlich eigentlich Betrug? Auch wenn der Auftrag lautete, bring einen Menschen um.
Ja, wir haben dazu mit dem Berliner Strafrechtsanwalt Manuel Opahalski gesprochen. Und der hat uns Folgendes erklärt.
Das ist natürlich eine ganz interessante Frage, weil man auf Anhieb sicher denken könnte, offensichtlich nicht, ne? Denn das ist ein von der Rechtsordnung missbilligtes Geschäft. Das darf man nicht tun, einen Mordauftrag zu erteilen. Und wenn man es doch tut und untechnisch gesprochen dabei betrogen wird, dann hat man doch eigentlich selbst Pech gehabt, würde man denken. Aber so einfach ist es tatsächlich nicht. Sie haben sich hier strafbar gemacht, dadurch, dass sie dieses Geld entgegengenommen haben, ohne je vorgehabt zu haben, diesen Auftrag auszuführen. Das ist das, was man klassischerweise Betrug nennt. Und da es eben, wie erläutert, irrelevant ist, dass es sich hier um ein rechtlich missbilligtes Geschäft handelt, führt das dazu, dass da tatsächlich eine Strafbarkeit zu bejahen wäre.
Also juristisch gesehen war das offenbar wirklich ein Betrug, aber das half natürlich Fred Müller nicht, weil er logischerweise weder die Ausführung des Auftrags Mordes noch den gezahlten Vorschuss einklagen konnte. Aber wir fanden den kleinen Exkurs durchaus interessant.
Dann lass uns mal zurück zum potenziellen Opfer kommen, zu Monika, die ja bis dahin von diesen Mordgedanken ihres Ehemanns nichts ahnte, die jetzt aber auch mitbekam, dass da eine Anzeige gab und Vernehmungen bei der Polizei und die natürlich jetzt von Fred wissen will, was da los war.
Und der blieb relativ entspannt und hat ihr die gleiche Version erzählt wie auch schon der Polizei. Also Hassan und Mohammed hätten von ihm Geld erpressen wollen und erklärt, Monika zu töten. Und darauf sei er natürlich nicht eingegangen, sondern am Ende zur Polizei.
Dann hat er ihr noch mit diesen berühmten Anführungsstrichen gebeichtet, dass die beiden ihm sogar den Schlüssel für das Haus gestohlen hätten, um sich dann auch heimlich einschleichen zu können.
Da hat sich die Frau noch gewundert, naja, die stehlen dir den Haustürschlüssel und du erzählst mir erst 3 Wochen später davon und tauscht nicht sofort alle Schlösser aus. Also sie war schon ein bisschen irritiert, aber auf so einen Gedanken, dass es darum geht, dass sie umgebracht werden soll und dass das auf dem Mist ihres Ehemannes gewachsen ist, den sie ja für ihr Gefühl auch geliebt hat. Da ist sie nicht drauf gekommen.
Außerdem tat Fred dann noch etwas, um jeden Verdacht gegen sich zu zerstreuen. Er hat seinen Kumpel Uwe, also den Hausmeister und ja ersten Kandidaten für den Job als Auftragskiller, reaktiviert. Er bat ihn, bei der Polizei auszusagen, dass die Ehe der Müllers tippitoppi sei und dass es zwischen beiden keinerlei Probleme gäbe. Und das hat dann Uwe auch tatsächlich glaubhaft getan.
Ja, und was also nun? Die Sache mit der Polizei ging noch mal glimpflich aus für Fred und mittlerweile hat er 3-mal versucht, einen Auftragskiller zu rekrutieren. Aus seiner Sicht ohne Erfolg. Im Gegenteil, er wurde betrogen und abgezockt. Da könnte man doch annehmen, er lernt jetzt daraus und versucht, sich ganz legal von seiner Frau zu trennen. Doch er denkt anders.
Fred Müller greift auf seinen ersten Kandidaten zurück. Hausmeister Uwe, der ihm ja gerade noch als Zeuge bei der Polizei ausgeholfen hatte. Der erzählt später dann vor Gericht, dass sich Fried sogar hingekniet und ihn angefleht hätte, endlich was mit seiner Frau zu machen. Doch Uwe lehnt weiter ab, bis er 2004 selbst in Schwierigkeiten kommt.
Ja, der Hausmeister fühlt sich zunehmend unter Druck und zur gleichen Zeit trennt sich noch seine Freundin von ihm. Das ist offenbar zu viel. Uwe rastet aus, er randaliert im Heim, zerstört Möbel und bedroht eine Angestellte. Fred Müller kann nicht anders, er muss ihm kündigen.
Für den Hausmeister ist die Kündigung eine Katastrophe, denn er fürchtet, dass das Arbeitsamt ihn dann für mehrere Monate sperren würde.
Dann bekommt er 3 Monate kein Geld. Davor hatte er Angst und deswegen hat er nochmal das Gespräch mit Fred gesucht. Ja, jedenfalls hat Uwe gesagt, also bitte schreib mir doch mal ein Zeugnis, was neutraler ist, damit ich keine Sperre kriege. Und da hat dann Fred gewittert, okay, an dem Punkt ist er also erpressbar. Dann nutze ich das mal und hat gesagt, okay, ich schreib dir das Zeugnis, ich mach das. Aber dafür musst du meine Frau umbringen. Und da fühlte sich Uwe dermaßen erpresst und sah für sich dann auch gar keine Chance.
Neben der guten Beurteilung verspricht Fried seinem Hausmeister jetzt 15.000 Euro Killerlohn, also nur die Hälfte des ersten Angebots. Aber Uwe ist das ohnehin egal. Er hat für sich entschieden, er will sich nicht erpressen lassen, auch nicht von seinem alten Kumpel und Heimleiter Fried.
Vor allem, weil er nämlich nicht mehr ins Gefängnis möchte. Seine bisherigen Vorstrafen reichen ihm. Deshalb vertraut sich Uwe nun seinem Anwalt an.
Der Anwalt hat dann den Kontakt zur Polizei hergestellt. Der Uwe hat seine Aussage da gemacht. Und erstmal hat man dem jetzt auch nicht so viel Gewicht beigemessen. Aber man hatte ja diese Geschichte, die war ja dokumentiert, die Geschichte mit den Libanesen. Und da war man dann doch okay. Also wenn da jetzt schon zum zweiten Mal irgendwas in diese Richtung geht, könnte vielleicht doch was dran sein.
Das heißt, nun glaubt die Polizei offenbar doch, dass da jemand nach einem Auftragskiller sucht, um seine Ehefrau zu beseitigen. Doch wie lässt sich das beweisen? Die Ermittler engagieren Hausmeister Uwe nun als Lockvogel. Er soll scheinbar auf das Angebot von Fred eingehen und den Auftragsmord übernehmen. Um genau mithören zu können und alles zu dokumentieren, soll er von der Polizei verkabelt werden.
Halleluja, das ist ja schon gewagt. Jemanden quasi als verdeckten Ermittler einsetzen, der kein Polizeibeamter ist und ja auch nicht dafür ausgebildet wurde. Aber unter gewissen Umständen durchaus in Ordnung, wie Rechtsanwalt Manuel Opahalski bestätigt.
Also grundsätzlich muss man erst einmal sagen, dass es zulässig ist, wenn sich die Ermittlungsbehörden Privatpersonen bedienen im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen. Auch wenn es letztlich darum geht, einem Beschuldigten Aussagen zu entlocken, ja, selbstbelastende Aussagen zu entlocken, ist es so, dass ja niemand gezwungen ist, sich zu offenbaren. Und wenn man es trotzdem tut, und sei es auch gegenüber jemandem, der letztlich mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeitet, dann hat man Pech gehabt.
Ja, allerdings, Fred war nicht mehr ganz so unbedarft und auch so naiv wie noch vor ein paar Jahren. Die Erfahrungen mit Hassan und Mohammed, den beiden Libanesen, haben ihn vorsichtiger werden lassen.
Als sich Fred und Uwe dann treffen, um die Details dieses Auftragsmordes zu besprechen, tastet Fred seinen Hausmeister sicherheitshalber ab und sagt, nicht, dass du hier noch was in der Jacke hast. Glücklicherweise findet er aber dieses versteckte kleine Aufnahmegerät der Polizei nicht.
Und so können die Ermittler genau mithören, wie Fred seinem Hausmeister jetzt einen neuen Plan erklärt. Er soll Monika nicht mehr zu Hause töten, nein, der neue Tatort soll ihr Trödelladen sein, den sie ein paar Jahre zuvor eröffnet hat. Und auch den Tatzeitpunkt besprechen sie.
Sie haben sich einen Donnerstag zum Tattag gewählt, weil an diesem Tag war immer abgemacht zwischen Monika und Fred, dass Fred kommt und hilft ihr, die Markise abzunehmen. Und das wäre ein ganz normaler Grund gewesen, dass er da in diesen Trödelladen kommt und er hätte dann die Leiche finden können. Und hätte dann natürlich die Polizei gerufen.
Dieser Donnerstag, an dem Monika umgebracht werden soll, ist der 10. März 2005. Gegen 18 Uhr schließt Monika ihren Trödelladen. Es ist kalt um die 0 Grad und bereits dunkel. Der Laden befindet sich in einem Hinterhof und ist von der Straße aus nicht zu sehen. Monika hat keine Ahnung, was da gerade abläuft. Die Ermittler haben sie nicht vorgewarnt.
Fred ist selber auch vor Ort, parkt sein Auto gegen 18.20 Uhr schräg gegenüber von der Toreinfahrt, die eben zu diesem Trödelladen seiner Frau führt. Er beobachtet, wie wenige Minuten später Hausmeister Uwe wie verabredet zum Laden kommt, erstmal draußen stehen bleibt, aber um noch eine Zigarette zu rauchen.
Was Fred aber nicht weiß, die ganze Szene wird von Polizeibeamten in Zivil überwacht, die vor allem Fred genau im Blick haben.
Der saß da in seinem Auto und hat in irgendwelchen Papieren geblättert. Wenn man sich vorstellt, ne? Also in wenigen Minuten soll seine Frau umgebracht werden und er blättert da seelenruhig in irgendwelchen Papieren.
Uwe, der Auftragskiller, der jetzt aber ein Lockvogel ist, klopft nun an die Fensterscheibe des Trödelladens. Wenn Monika ihm die Tür öffnet, weil sie ihn ja kennt, soll er sie erstechen. Das jedenfalls ist der Plan von Fred, der weiterhin ruhig in seinem Auto sitzt.
Ja, soweit die Perspektive von außen. Und was ist mit Monika im Laden? Ahnt sie vielleicht doch etwas? Wie sie all das erlebt hat, hat sie später Ute Eisenhardt erzählt.
Also sie hat erstmal nur einen Mann gesehen in der Dunkelheit, es war im März. Und hat da jemanden gesehen, der sich eine Zigarette anzündet, hat sich gedacht, der wird doch sehen, dass jetzt hier geschlossen ist, ja schon nach 18 Uhr. Auch die anderen Läden haben nicht mehr auf. Und dann hat sie ihn erkannt, sie hatte ihn ja schon mal gesehen im Heim. Aber sie hat ihn dann angesprochen, hat gesagt, ja, hallo und wollte ihn begrüßen. Und in dem Moment kommt da so eine Kriminalbeamtin um die Ecke und sagt zu ihr, Frau Müller, in diesen Minuten wollte ihr Mann sie ermorden lassen.
Im Januar 2006 beginnt dann der Prozess vor dem Landgericht Berlin. Ein Dreivierteljahr, nachdem Fred gewissermaßen auf frischer Tat gestellt wurde. Er wird nun wegen versuchter Anstiftung zum Mord angeklagt und dafür dann auch verurteilt. Und zwar zu 5 Jahren Freiheitsentzug. Das Gericht sah die Mordmerkmale Heimtücke und Habgier als erwiesen an.
Heimtücke deshalb, weil Monika bis zuletzt nicht geahnt hat, was Fred vorhatte. Damit war sie arg und wehrlos, so heißt das im Juristendeutsch. Und Habgier, weil Fred sie vor allem aus finanziellen Gründen loswerden wollte. Er war einfach nicht bereit, bei einer Trennung das gemeinsame Vermögen mit ihr zu teilen.
Außerdem ging die Kammer noch von niedrigen Beweggründen aus, weil Fred nämlich seine Frau als Störfaktor ansah, den er aus seinem Leben beseitigen wollte. Ja, das klingt ja alles so, als wäre dieser Fred ein eiskalter, fieser und berechnender Typ. Aber Ute Eisenhardt hat ihn anders in Erinnerung.
Der sah für sein Alter ziemlich gut aus, war so ein großer Mann und ja, auch ein recht ebenmäßiges Gesicht. So jemand, der also auf jeden Fall noch Schlag bei den Frauen hat. Genau, und ja, aber ansonsten war der jetzt nicht so ein aggressiver Typ oder so. Er wirkte immer sehr lavierend. Ja? Also die ganze Zeit war ja sowieso, hatten die Richter ja immer ein Problem, ihn irgendwie zu fassen zu kriegen. Es ging immer so 2 Schritte nach vorne und 1 Schritt zurück.
Ein wichtiges Beweismittel vor Gericht war der Mitschnitt des Gesprächs, bei dem Fred seinem ehemaligen Hausmeister ganz genau erklärte, wo, wann und wie er Monika töten sollte.
Ja, wer sich jetzt aber fragt, ein heimlicher Mitschnitt, ist der vor Gericht überhaupt verwertbar? Ist er, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Noch einmal Rechtsanwalt Manuel Opperhalski dazu.
Das ist eine heimliche Ermittlungsmaßnahme, die ist von zusätzlichen Voraussetzungen abhängig. Das kann man jetzt abstrakt darlegen, zum Beispiel Zustimmung der Staatsanwaltschaft, eventuell ein Gerichtsbeschluss und dergleichen. Wenn sowas vorliegt, dann ist das allerdings verwertbar. Auch wenn solche Aufnahmen durch Einsatz einer Privatperson durch die Ermittlungsbehörden gewonnen werden.
Also, das Gericht hatte am Ende keine Zweifel. Fred muss für 5 Jahre ins Gefängnis. Doch Überraschung. Die Geschichte von der Suche nach einem Auftragskiller. Sie ist auch jetzt noch nicht zu Ende.
Mittlerweile sind wir im Jahr 2007. Seit gut einem Jahr sitzt Fred in der JVA Tegel und ist mittlerweile von Monika geschieden. Und das zu den Konditionen, die er immer gefürchtet hatte. Monika bekam das Wohnheim zugesprochen und er muss ihr auch noch Unterhalt zahlen. Und das, obwohl er im Gefängnis ist.
Monika hat dieses Männerwohnheim tatsächlich weiter betrieben und Uwe dann auch wieder als Hausmeister eingestellt, weil der sich einfach sehr gut mit den Abläufen auskannte. Und natürlich auch, weil er sich ihr gegenüber absolut loyal verhalten hatte und die Mordpläne ihres Mannes der Polizei verriet.
Ursprünglich sollte auch Fred das Heim eigentlich weiterführen können, denn das Gericht hatte sich für einen offenen Vollzug ausgesprochen. Das heißt, er hätte tagsüber arbeiten können und nur die Nacht im Gefängnis verbringen müssen. Auch weil das Gericht annahm, dass er nicht weiter gefährlich ist und das Kapitel Trennung jetzt endgültig abgeschlossen ist. Doch es kam anders.
Und dann ist einer Psychologin aufgefallen, dass er überhaupt nicht an sich gearbeitet hat und dass da überhaupt keine Änderung eingetreten ist, dass er immer noch total besessen ist von dieser Kränkung und obsessiv da überlegt immer noch, wie er seiner Frau da schaden kann. Und sie hatte gesagt, nee, also das können wir nicht machen, den können wir nicht in den offenen Vollzug nehmen.
Die Psychologin sprach von einem kalten Hass auf die Ex-Frau. Und sie sollte Recht behalten. Fred kommt also in den geschlossenen Vollzug in Tegel und da gerade kein Platz frei ist, muss er zunächst für ein Vierteljahr in den Bereich für Lebenslängliche.
Das nennt man dann Fehlbelegung und ist nicht gerade angenehm für Leute, die sonst mit echten Mördern wenig zu tun haben.
Und so geriet er also mit den ganz besonders schweren Jungs zusammen. Mit jemandem, der mal früher ein Bordell betrieben hat und der eine Prostituierte umgebracht hatte, die nicht für ihn arbeiten wollte und der da schon seit 18 Jahren saß.
Erstaunlicherweise kommt Fred mit diesem Schwerverbrecher und auch mit der Hierarchie im Knast ganz gut klar. Und vor allem glaubt er nun, den richtigen Mann für seine Mordpläne gefunden zu haben. So unglaublich das klingt, dieser tätowierte Mörder mit ziemlich brutaler Ausstrahlung soll sein Auftragskiller Nummer 4 werden.
Dieser Mann brüstet sich im Gefängnis damit, in der Fremdenlegion gedient zu haben. Er war auch Mitglied der berüchtigten Rockerbande Bandidos, sagt er, und er hätte immer noch eine Menge Geld aus dieser Zeit rumliegen. Alles gelogen, aber das konnte Fred natürlich nicht wissen. In seinen Augen ist das der perfekte Mann fürs Grobe mit besten Beziehungen nach draußen.
Weil Fred schon mit dem Verkauf des Männerwohnheims kalkulierte, wenn Monika tot ist und er wieder draußen sein kann, bietet er seinem Mithäftling 150.000 Euro dafür, dass er Monikas Tod organisiert. Es ist ihm offenbar wirklich ernst. Aber er ist diesmal auch besonders vorsichtig.
Er hat da nur noch schriftlich drüber kommuniziert und hat sich genau überlegt, was er sagt. Möglichst kurze, präzise Sätze aufgeschrieben auf Papier. Dann hat er die auch sofort vernichtet, die Zettel, sofort und auch alles mitgenommen. Er wusste ja, dass das also hochbrisant ist.
Was Fred in seinem Hass auf seine Ex-Frau nicht mitbekommt, sein Mithäftling tut zwar absolut cool und gewaltbereit, aber der will nach 18 Jahren Gefängnis auf keinen Fall riskieren, wirklich lebenslang dort einzusitzen, weil nach dem Tod Monikas die Polizei vielleicht auf ihn und seine Verbindung zu Fred kommen könnte. Deshalb wendet er sich an die Leitung der Haftanstalt und die informiert das LKA.
Und die Ermittler vom LKA überlegen nun, wie sie am besten vorgehen, um Fred seine unveränderten Mordabsichten ja nachzuweisen. Und weil das schon einmal geklappt hat, entschließt man sich, erneut einen verdeckten Ermittler einzusetzen, diesmal aber einen Polizeiprofi.
Um unauffällig einen Kontakt zu ermöglichen, wird Fred erstmal in eine andere Haftanstalt in Berlin verlegt. Dort bekommt er Mitte Mai 2007 dann Besuch von einem Mann, der sich als guter Bekannter seines früheren Mithäftlings ausgibt. Er sei der Profikiller, den Fred gesucht habe.
Und dieser Mann sieht so aus, wie sich mancher womöglich einen Schwerkriminellen vorstellt. Tätowiert, muskulös, Pferdeschwanz, Rockerklamotten. Also ganz überzeugend eigentlich in seiner Rolle. Denn sie ahnen es längst, dieser Mann ist der verdeckte Ermittler, ein Zivilbeamter der Polizei.
Doch wie konnte Manfred jetzt dazu bringen, einen möglichst konkreten und auch gerichtsverwertbaren Auftrag zur Tötung seiner Frau auszusprechen? Die Ermittler wollen ihm dafür wieder eine Falle stellen.
Der angebliche Profikiller legt Fred Müller zwei Fotos vor. Das eine Foto zeigt tatsächlich die echte Monika Müller in ihrem grünen VW Golf. Und das andere Foto zeigt eine ganz andere Frau, aber ebenfalls in einem grünen VW Golf. Fred soll nun sagen, welche Frau die richtige sei und welche der beiden der Killer jetzt wegmachen soll.
Aber Fred ist vorsichtig, er kennt den Mann mit dem Pferdeschwanz ja überhaupt nicht. Und er wundert sich auch, warum der ihm das Foto einer völlig unbekannten Frau zeigt, die noch dazu einen Kindersitz im Auto hat. Fred wittert, dass da irgendwas nicht stimmt.
Deshalb redet sich Fred heraus und meint, dass er keine Brille dabei hätte und deshalb nicht genau sagen könne, welche von den beiden nun Monika sei. Aber der vermeintliche Auftragskiller lässt nicht locker und setzt Fred unter Druck. Wenn er sich jetzt nicht für eine der beiden entscheiden würde, dann würde er eben beide töten.
Das wiederum ist jetzt zu viel für Fred. So viel Respekt vor dem Leben hat er dann doch noch. Er will auf keinen Fall, dass da eine Unbeteiligte stirbt. Also nickt er zumindest, als Auftragskiller Nummer 4 auf das Foto von Monika zeigt.
Und genau das reicht dem Staatsanwalt dann für eine erneute Anklage von Fred wegen des Annehmens eines Anerbietens zum Mord. So heißt das ganz offiziell. Dieser zweite Prozess findet Anfang 2009 statt, wieder im Landgericht Berlin und genau 3 Jahre nach der ersten Verurteilung.
Diesmal wird Fred zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt, auch weil er offenbar ein unverbesserlicher Wiederholungstäter ist. Aber der Anwalt von Fred geht in Revision und das mit Erfolg.
Der Bundesgerichtshof hat gesagt, nee, also das ist ja hier, als ob man den förmlich gedrängt hat, seine Frau umbringen zu lassen. Das können wir nicht nehmen. Das ist hier kein Beweis, kein Geständnis. Und damit könnt ihr gar nichts anfangen.
Der BGH hebt das Urteil auf, weil das Vorgehen des verdeckten Ermittlers gegen mehrere Auflagen verstieß. Sowas ist natürlich ärgerlich, wenn man davon ausgeht, dass die Ermittlungsbehörden eigentlich wissen müssen, was sie dürfen und was nicht.
Klar, auch ein Gericht müsste erkennen, wenn rechtsstaatliche Prinzipien nicht eingehalten werden. Dazu nochmal Strafrechtsexperte und Anwalt Manuel Upperhalski.
Es ist sicherlich rechtsfehlerhaft, dass es so passiert ist und wie es passiert ist. Denn diese Erkenntnisse, die da gewonnen wurden, dass die Verurteilung letztlich gestützt wurde auf die Aussage dieses Polizeibeamten, der da als verdeckter Ermittler aufgetreten ist und letztlich sogar unter Zwang den Beschuldigten zu dieser Tat verleitet hat. Ein darauf gestütztes Urteil kann letztlich keinen Bestand haben, weil das eben Erkenntnisse sind, die nicht verwertet werden können. Ja, das ist ein so massiver Verstoß gegen rechtsstaatliche Grundsätze, insbesondere Selbstbelastungsfreiheit, der dann nicht anders kompensiert werden kann, als dass es eben nicht verwertet werden kann. Das Landgericht hier in der ersten Instanz hat es anders gesehen, der Bundesgerichtshof hat es korrigiert.
Das heißt, jetzt gab es noch einen Prozess vor einer anderen Strafkammer im Landgericht Berlin. Und hier wurde Fred dann 2010 vom erneuten Vorwurf, einen Auftragskiller anheuern zu wollen, freigesprochen. Das heißt, nach Ablauf der 5 Jahre aus dem ersten Verfahren ist er 2011 wieder freigekommen.
Das alles ist jetzt lange her. Fred Müller muss den kalten Hass auf seine Frau dann doch in den Griff bekommen haben. Offenbar gab es am Ende sogar eine friedliche Einigung und eine Güteraufteilung. Denn wir wissen, dass Fred Müller nach der Haftentlassung das Männerwohnheim erneut als Leiter geführt hat und vor circa 4 Jahren, er war schon im Rentenalter, dann verkauft hat.
Warum bitte schön nicht gleich so, mag man da rufen. Warum war Fred über so viele Jahre nicht zu einer gewaltfreien Trennung in der Lage? Wie viele Ängste, auch Todesängste, hätte er seiner Ex-Frau ersparen können?
Der Gutachter beschrieb Fred Müller vor Gericht als selbstunsicher, konfliktscheu und leicht zu kränken, als jemand, der seine Gefühle hinter einer Maske versteckte. Offenbar ist es ihm nun doch gelungen, sich ohne Maske dem Leben zu stellen.
Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg und in 2 Wochen, nicht verpassen, gibt es eine neue Folge.
Die wird ganz sicher wieder spannend. Worum es genau geht, einfach in 14 Tagen wieder dabei sein.
Mehr Folgen von Im Visier finden Sie natürlich auch in der ARD Audiothek. Und außerdem gibt es uns ja auch als Videoformat auf YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Und ein Gedanke darf zum Schluss nicht fehlen. Sie wissen das. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Anne Mücke, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.